Gott, der Herr, spricht: Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das Alpha und das Omega. Ja, er ist immer da, von allem Anfang an, und er wird kommen, der Herr über alles. Amen. Ganz herzlich zu dem Gottesdienst, den wir uns hier heute versammeln. Und ich wünsche uns allen, dass die Sonne nicht nur draußen scheint, sondern fest in unserem Herz scheint, dass sein Licht uns erfrischt, dass es vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht bringt, was nötig ist, und dass wir mit seinem Rückenwind in die neue Woche dürfen. Mega schön, dass ihr da seid. Und wir wollen dich anbeten, dreieinigen Gott, und dir danken. Danke für das, was wir vorhin gehört haben in den Liedern. Wir wollen unsere Herzenstür auftun. Amen. Die Augen von unserem Herz, dass wir sehen. Und wir glauben daran, dass du der bist, der von innen nach außen wirken kann. Und dass es eine Veränderung, passiert, dass es etwas bewegt, wenn wir uns deinem Wort hier aussetzen. Der Gemeinschaft, der Gebet, das wir miteinander haben, der Lieder, letztlich deine Gegenwart, deinem Heiligen Geist. Und danke, dass du hier bei uns bist, dass du bei den Kindern bist. Dass du bei denen bist, die zu uns gehören und heute nicht da sind. Dir gehört alle Ehre. Und wir freuen uns darauf, dass du wieder kommen wirst. Sichtbar für uns alle. Amen. Amen. Im dritten Teil sind wir mit einer Aufforderung eingestiegen, die im Buch von der Offenbarung, genau, probieren wir es noch mal, das ist gut, 7-mal ausgesprochen wird. Erinnert sich noch jemand daran? Um was geht es? 7-mal. 14-mal kommt es total vor im Neuen Testament. 7-mal alleine in der Offenbarung. Ja, super. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Die Botschaft von Jesus, wo er am Johannes weitergibt für die 7 Gemeinden, die im 1. Jahrhundert in der Provinz Asien so aktuell ist, die ist sowohl ernsthaft als liebevoll, haben wir gesagt. Also ich merke, das wäre so ein Rückblick vom letzten Mal. Und das schließt sich nicht aus. Vielleicht in unserem Empfinden beißt sich das manchmal. Passt das zusammen? Ernsthaft und liebevoll? Bei Jesus ergänzt sich das. Die Ernsthaftigkeit zeigt sich darin, dass Jesus nach seiner Auferstehung und Auffahrt als Richter erscheint in der Offenbarung. Haben wir schon gehört davon. Es wird letztlich ein Entweder-Oder geben. Und das ist auch etwas, das dem Zeitgeist völlig widerspricht und vielleicht sogar unserem aufgeklärten humanistischen Denken manchmal. Also wenn Jesus als Richter kommt, wenn es um das Gericht geht, dann geht es um eine Schuldfrage und dann gibt es ein Urteil. Und ob es uns jetzt passt oder nicht, es wird eine Scheidung geben. Nicht nur das Buch von der Offenbarung redet davon. Es wird ein entweder bei Gott oder nicht bei Gott geben. Wie auch immer das aussieht. Das zum Ernsthaften. Und zum Liebevollen. Das Liebevolle in der Botschaft von Jesus ist das, dass sein Gericht eine Zurechtbringung ist, haben wir gesagt. Eben ähnlich wie bei der MFK. Also wir sind es gewohnt, die Auto fahren, dass man so immer wieder das Auto auf den Prüfstand bringen muss. Und warum? Nicht, weil dort jemand sagt, das ist falsch, du bist schlecht. Sondern jemand sagt, da hat es einen Mangel, du musst ihn beheben und dann bist du wieder sicher unterwegs. Das ist die Idee, wo Jesus als Richter auftritt hier. Gefährliche Mängel sollen angesprochen werden, dass man sie beheben kann. Dass seine Nachfolger durch alle Zeiten durch die Möglichkeit haben, das eigentliche Ziel zu erreichen. Statt in einer Sackgasse von den Irrlehrern oder in einem Abgrund vom Götzendienst zu landen. Und gemäss Kapitel 2 und 3 von der Offenbarung werden alle ausser eine Gemeinde von Jesus, dem Richter, gelobt, bevor jeweils auf ein oder mehrere Mängel eingegangen wird. Und wir sehen es schon, 2 Gemeinden werden nur gelobt, Smyrna und Philadelphia. Und eine, Laodicea, die wird nur getadelt. Aber für alle gilt, Jesus spricht jeder Gemeinde zu, auch deren in Laodicea: Du kannst siegen. Du kannst siegen, du kannst überwinden. Du bist geliebt. Und das beinhaltet, am Glauben an Jesus festzuhalten, ihm verankert zu sein in seiner Liebe, bis sie sich letztlich für alle offenbar wird. bis alle sehen, dass er seine Herrschaft auf dieser Erde durchsetzt, auf der neuen Erde. Also der Sieg ist möglich, haben wir letztes Mal geschlossen, auch für dich und für mich, nicht nur für die Gemeinde der Provinz Asien, sondern für alle Christen weltweit, heute, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist schon noch, finde ich, eine coole Ermutigung in einer Zeit, wo man buchstäblich muss sagen, es ist eine verrückte Zeit, je nachdem, wo wir her schauen. Lesen 5 Verse aus Offenbarung 2, 1 bis 5. Offenbarung 2, 1 bis 5. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht. Der lässt diese Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Der Luther sagt, eines habe ich gegen dich. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Ephesus. Müssen wir einen Schritt machen aus dem Davos raus. Ephesus ist im 1. Jahrhundert die Hauptstadt der römischen Provinz Asien. Und es ist eine prosperierende Provinz. Es ist ein goldiges Zeitalter dort in dieser Gegend. In verschiedener Hinsicht hat Ephesus Rom und Athen hinter sich gelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Also Ephesus ist eigentlich die wichtigste Stadt im römischen Imperium in dieser Zeit. Und es kommt in diesen Zeiten vor, habe ich gelesen, dass sich in Ephesus bis zu 2 Millionen Menschen gleichzeitig treffen. Das heisst, Zürich, das heutige Zürich, ist gegen das damalige Ephesus bezüglich Bedeutung und Grösse eine Randnotiz, wenn man sich das vorstellt. Der ganze Handel Ost-West geht über die Hafenstadt. In Ephesus steht der Tempel der Göttin Diana. Er ist 4-mal so gross wie der berühmte Parthenon-Tempel in Athen. Und der ist schon recht eindrücklich. Es ist der grösste Tempel, der von der Diana von der Antike. Und der Kult von der Diana von Ephesus ist geprägt von Rücksichtslosigkeit, Brutalität, sexueller Ausschweifung und, heute würde man sagen, Botellons. Entschuldigung, Saufgelagen. Das war nichts Schönes für die, die nicht mitmachen wollten. Und wahrscheinlich auch nicht für die, die mitgemacht haben und sich nachher gefragt haben, was machen wir da eigentlich? So viel zum Setting, wo die Christen in Ephesus sich drin bewegen. Im ersten Vers unserer Lesung sagt Jesus, dass er mitten unter den Gemeinden wandelt oder umhergeht. Vielleicht erinnert uns das an etwas. Im Alten Testament sagt das Gott über das Volk Israel, 3. Mose 26, 12, dass er unter seinem Volk wohnen und unter ihnen umhergehen will. Also Gott möchte Beziehung leben. Jesus möchte unter diesen Gemeinden umhergehen, wandeln. Oder im Garten Eden haben wir es auch schon gehabt, wo Gott ist gekommen, mit den Menschen Gemeinschaft haben. Eine Art, so wie ein Vorgeschmack kann man sagen, also nach und wieder ein Vorgeschmack, wie es dann wieder sein wird. Das Unbedingte mit Gott, das möchte er. Und wenn Jesus also unter seinen Gemeinden umhergeht, wandelt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Aber nicht vergessen, er ist heilig. Und wir als Menschen sind nicht heilig. Und darum hat er eben seinen Finger auf gewisse Missstände. Noch einmal, zuerst das Lob. Verse 2 und 3 nochmal. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Oder ich kenne deine Werke. Ich weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, nochmal, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass diesen Christen in Ephesus einen recht rauen Wind entgegengeweiht hat, wenn sie das Evangelium weitergeben wollten. Dass die Standhaftigkeit wirklich eine Qualität war, die etwas gekostet hat. Also es ist ein fettes Lob, das da mal zuerst kommt. Und wir haben schon mal darüber geredet, was würde Jesus über Christen in Davos schreiben? Im Sinn schreiben an Davos. Vielleicht seid ihr noch ein bisschen dran über die Sommerferien. Hört mal ein bisschen. Vielleicht tauschen wir mal noch ein bisschen aus. Was würde drinstehen? Was würde lobend erwähnen? Und wo würde vielleicht der Finger drauf haben? Jesus lobt Epheser für ihre Arbeit, für ihren Dienst und ihre Standhaftigkeit. Und auch wenn es die Gemeinde in Ephesus schon ein paar Jahre gibt, Christen haben offenbar nicht nachgelassen, in ihrem der Stadt Bestes zu suchen. In ihrem Dienst. Das ist erfreulich. Und nicht selbstverständlich. Bei dieser Arbeit, das ist auch wichtig, da geht es um soziale Projekte einerseits und um die Ausbreitung des Evangeliums. Also ähnlich wie es in der Urgemeinde in Jerusalem war. Dort, wo Christen waren, da hat es Einrichtungen gegeben. Christen waren die, die in dieser römischen und griechisch geprägten Umgebung für die geschaut haben, wo sonst niemand für sie geschaut hat. Also die Griechen haben die zum Leute zum Teil mit einer Behinderung schon als Babys umgebracht. Weil sie nützen an der Gesellschaft nichts. Und Christen haben gesagt, das geht nicht. Jedes Leben ist wertvoll in Gottes Augen. Und sie haben erzählt von ihrer Motivation. Es war nicht nur das Soziale. Eine solche Arbeit, ein solcher Dienst, der kann manchmal mühsam sein. Und der ist anstrengend. Der kostet etwas. Die Christen in Ephesus werden für ihr diesbezügliches Dranbleiben von Jesus gewürdigt. Und an dieser Stelle, wir werden das auch für uns nehmen. Dort, wo wir uns manchmal fragen, bringt es wirklich? Bringt es wirklich, dass wir uns den rauen Winden aussetzen, dass wir vielleicht einen Konflikt eingehen, dass wir auch schon noch mal standhaft sind? Manchmal sogar noch mehr bald. Dass wir den Mut haben, in einer Runde nicht mitzumachen, wenn man über jemanden herzieht. Nicht mitmachen, wenn wir. Was auch immer. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir sehen so selten Früchte von dem. Geben wir nicht auf. Jesus lobt hier die Gemeinde in Ephesus bezüglich ihrer Standhaftigkeit. Die Arbeit, der Stadt besser zu suchen, ist Knochenarbeit schon im ersten Jahrhundert. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, wenn wir dann gelebt hätten oder in Jerusalem, in der Urgemeinde, das ist einfach Pfingsten super, oder? Ja, Pfingsten war super und dann ist es schon ziemlich weitergegangen. Nichts Neues unter der Sonne. Vers 3. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Geduld bedeutet so viel wie ausharren, darunter bleiben, erwarten. Eigentlich meint es, auf Jesus warten. Auf den Jesus, der gesagt hat, und ich komme wieder. Müssen wir uns schon vorstellen. Da war die Auffahrt und er hat gesagt, ich komme wieder, gleich wie ich gehe. Und die Leute, die das erlebt haben, die haben gedacht, ja, geht es eine Woche, geht es zwei? Der Paulus muss im einen Brief sogar noch sagen, er ist noch nicht wiedergekommen, aber es hat nicht damit zu tun, dass er Panne gegeben hat, sondern es geht noch um andere Sachen. Oder? Aber dort waren sie so in einer Erwartung, vielleicht auch so ähnlich wie wir heute, wie die Generation heute wieder wartet. Und vielleicht ist es tatsächlich schon bald, schon sehr bald. Die Epheser gehen ihrem Tagwerk, das nach Jahren und trotz der Verfolgung, die eingesetzt hat, schon Kapitel 1, Vers 9 redet davon, hoffnungsvoll an. Und sie vertrauen trotz der misslichen Umstände in dieser Grossstadt Ephesus darauf, der Jesus kommt wieder. Er hat es gesagt. Also mir war das schon manchmal eine Hilfe oder eine Hoffnung, die vieles andere nicht mehr hat. Dass sie sagen, aber er hat gesagt, er kommt wieder und darum lohnt es sich. Wir werden doch dann dabei sein, wir werden doch dann parat sein. Was wird das für ein Fest sein, wenn er wiederkommt? Und was wird das für ein Fest sein, wenn wir die Generation sind, die es erlebt, physisch? Und die Ausrichtung, das Motiv, das Ausgerichtetsein, das hat ihnen geholfen, geduldig dran zu bleiben, durchzuglauben. Und die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus, ihre Standhaftigkeit, ihre Sache, gibt ihnen Kraft. Und jetzt kommt es, bedrohliche Einflüsse auf die Gemeinde zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Nochmal der Vers 2. Ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast sie geprüft, sie sagen, sie seien Apostel, sie sind es nicht und du hast sie als Lügner enttarnt. Offenbar war das schon im ersten Jahrhundert eine verbreitete Gefahr für christliche Gemeinden. Da tauchen Redner Wir können sagen, mit einem gewissen Sendungsbewusstsein auf und lehren. Und das ist nicht alles schlecht, sicher. Und vielleicht haben sie sogar Gutes gesagt. Aber offenbar hat es Lügner darunter gehabt. Sie nehmen sogar in Anspruch, Apostel zu sein, also Vollmacht direkt von Gott zu haben, die, was um sie geht. In ihren Briefen an verschiedene Gemeinden sprechen der Paulus und Johannes diesen Sachverhalt auch an. Das ist in dem Sinne auch nichts Neues. Aber für Jesus ist es lobenswert, dass die Epheser solchen auftauchenden, selbsternannten Aposteln nicht naiv, schwärmerisch, nur emotional oder wegen allem zusammen auf den Leim gehen. Reingehen auf sie. Sondern die Botschaft prüfen. Wie gut sind wir heute im Prüfen? Hilfreiche Fragen sind dann, wie heute, eigentlich die gleichen. Zum Beispiel, beinhaltet die Lehre, die Theologie von einem solchen charismatischen Redner, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass das Wort Logos wirklich ist Fleisch geworden, ein Mensch wie du und ich, verletzlich? Ist er tatsächlich am Kreuz auf Golgatha gestorben, zur Vergebung unserer Sünden? Und ist er tatsächlich wieder auferstanden? Schon einmal bei diesen zwei, drei Sachen sind sich nicht alle Kirchen und auch nicht alle, die sich als christliche Kirchen bezeichnen, einig. Je nachdem, wo ihr an Ostern in einem Gottesdienst oder an Pfingsten, merkt ihr das. Ist Jesus von Nazareth wirklich der einzige Weg zu Gott? Darf man das heute überhaupt noch sagen? Das heisst, je besser wir die Bibel kennen, und zwar das Alte und das Neue Testament, desto besser können wir prüfen. Und passen wir bei allen Prüfen auf, der Grad zwischen Kritiksucht und Neid einerseits und Blauäugigkeit oder Schwärmerei andererseits ist heute wie dann schmal. Es heisst dann, er prüft alles, dann ist aber noch nicht fertig, sondern behaltet das Gute. Jesus sagt im Vers 2, dass die Epheser den Test mit den Irrlehrern bestanden hätten. Die Bösen, du hast sie als Lügner befunden. Also die Epheser heisst bei diesen falschen Aposteln mit Lügner zu tun gehabt. Und Lügen gehen immer zurück auf Listen von Satan. Und die Erfahrung zeigt, wenn der Widersacher mit List, mit Lug und Trug nicht weiterkommt, dann greift er zu Gewalt. Weil er ist ja nicht nur der Vater der Lüge, sondern er ist auch ein Mörder von Anfang an. Johannes 8,44. Also die Epheser haben A. geprüft, B. eine Verführung durch Lügner erkannt und C. die erfolgreich abgewehrt. Das braucht A. Einheit, dass eine Gemeinde prüfen kann und zum gleichen Entschluss kommt. Es braucht Geistesleitung und es braucht den Mut, Missstände auf eine gute Art anzusprechen. Es nicht einfach schlittern, am Frieden zu lieben. Wo man 5 oder 10 Jahre später sagt, hätten wir doch am Anfang. Wo der Bill Heibels einmal gefragt wurde, was er anders hat gemacht am Anfang, der hat er nicht lange müssen überlegen. Er hat gesagt, er hätte früher müssen herschauen und bei gewissen den Finger drauf und sagen, so nicht, wir gehen in die Richtung. Die Folge davon ist die aufkommende Verfolgung. Die lässt nicht lange auf sich warten. Schon der Nero hat Menschen verfolgt, nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Und jetzt nach dem Lob von Jesus geht er zum Tadel über. Also das Motiv der Christen in Ephesus für ihr Handeln, ihre Arbeit, ihre Geduld war ursprünglich die Liebe. Und sobald die Liebe erkaltet, sobald nicht mehr die Liebe unser Antrieb als Nachfolger von Jesus ist, wird es gefährlich. So sagt Jesus weiter, Vers 4 und 5, der erste Teil. Aber ich habe gegen dich. Oder, aber eines habe ich an dir auszusetzen, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Offenbar reicht es nicht, wenn wir einfach nur dranbleiben. Und mag die Arbeit noch so sozial sein und mag sie theologisch noch so korrekt sein. Sobald unser Dienen nicht mehr von Liebe geprägt ist, sobald nicht mehr die Liebe unser Antrieb ist, ist offenbar Gefahr, dass unser Denken, Reden und Tun nicht mehr zielführend ist. Darum redet Jesus an. MFK. Erinnern wir uns. Er hat den Finger drauf. Vatergrad. ich habe gegen dich, das ist ein Begriff aus dem Griechischen, der vor Gericht verwendet wird. Man hat schon gesagt, ich habe gegen dich bedeutet eigentlich, ich klage dich gerichtlich an. Und da gibt es keinen Ausweg. Wenn Jesus zum Gericht ruft, dann wird gerichtet. Und bei Gericht, noch einmal, da geht es immer um Schuldfrage und es gibt ein Urteil. Da gibt es keine Verjährung. Die Christen in Ephesus haben zwar niemanden bestohlen, niemanden betrogen, niemanden übervorteilt und trotzdem sagt Jesus, dass in dieser Hinsicht etwas nicht okay ist, wie sie dran sind. Und um das, was geht, der Ausdruck meint deine erste Liebe, deine wichtigste Liebe oder die Liebe, die du früher hattest. Wenn ihr zurückdenkt an eure erste Zeit im Glauben, und jetzt so heute Nachmittag. Ist das gleich? Ist das anders? Was ist allenfalls nicht mehr gleich? Nicht nur weiß und schwarz, aber einfach so, spüren wir dem ein bisschen nach. Was hat uns dort fasziniert? Wo sind wir vielleicht leidenschaftlich dran gewesen? Vielleicht um in einen Muni-Kreishaufen. Vielleicht nicht nur übermütig, sondern, dass wir heute sagen, du meine Güte. Also mir gibt es so zwei, drei Sachen, die ich denke, das ist ja unglaublich. Aber wie es Ruth Bertet hatte. Danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Aber auch wenn ich heute bin, so, was holt mich aus den Socken? Wenn es um den Glauben, wenn es um ihn, wenn es um sein Reich geht. Gibt es überhaupt noch etwas, was mich hinter dem Ofen voranholt? Dass Jesus bei seinem Tadel, bei seiner Zurechtbringung ausgerechnet bei der ersten von diesen sieben Gemeinden, und das als ersten Mangel aufdeckt, ist, glaube ich, kein Zufall. Also offensichtlich ist die erste Liebe etwas ganz Wesentliches. Die erlöschende oder sogar die erloschene Liebe, das ist nicht zufällig erwähnt. Und mir fordert das extrem aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder? Mit Jesus, mit Gott habe ich wirklich kein Problem. Aber mit den Menschen manchmal ist es so schwierig. Ich kann offenbar dran sein, ich kann aktiv sein, ich kann gegen aussen der Stadt Besseres suchen, ich kann mit den Gaben vom Heiligen Geist unterwegs sein, sie einsetzen und trotzdem reicht das alleine nicht. Das finde ich schon noch krass. Also eigentlich mutet uns Jesus schon etwas zu, oder? Weil das Entscheidende ist schon immer gewesen, ist jetzt und bleibt für immer die Liebe. Im Brief an Christen in Korinth ist es unmissverständlich, auf was es unter dem Strich at the end of the day ankommt. 1. Korinther 13, 2, ein Vers, tack, da haben wir es. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, wenn ich das alles könnte, und jetzt kommt so ernüchternd, und hätte der Liebe nicht, so wäre das schon etwas, so wäre es nicht schlecht. Nein, so wäre ich nichts. Dass Jesus seine Jünger liebt, ist unbestritten. Noch vor Karfreitag und Ostern sagt Jesus, Johannes 15, 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und Jesus hat wahrscheinlich schon gewusst, dass es für seine Nachfolger eine Herausforderung werden würde, in dieser Liebe zu bleiben. Kurz vor seinem Tod hat er dir vorausgesagt, hat er angekündigt, die Liebe wird in vielen erkalten. Und wir haben es schon mal gesagt in diesem Zusammenhang, Matthäus 24, 12. Die Liebe wird indikativ. Es ist so, auch wenn es nicht passt. Wir können das nicht verhindern. Die Frage ist, wie wir reagieren. Und so ist es geschehen, schon zu seiner Zeit. Man muss sich das überlegen, seine engsten Vertrauten bleiben nicht bei Jesus, wo es ein bisschen eng wird. Und sie waren doch 3 Jahre mit ihm unterwegs. Sie haben zusammen gegessen, sie waren auf dem See, sie haben Wunder erlebt, Zeichen, sie haben selber Wunder gewirkt aus dieser Kraft. Sie haben es so gut gehabt. Es sind immer mehr dazugekommen. Und dann kehrt der Wind und es heisst am Ende, und es verließen ihn alle. Bis ihre Verhaftung. Alle verließen ihn. Ihre erste Liebe ist so schnell erkaltet, wie sie da war. Der Judas, einer aus dem engen Kreis der 12, nicht der, der zu den 700 gehört, wo noch sie mitgegangen. Einer von den 12 hat ihn verraten. Der Petrus hat gelügt, ja, er hat geschworen, dass er Jesus nicht kenne. Der gleiche Petrus hat gesagt, oh, wenn alle gehen, oh, wenn die alle im Stich lassen, ich nicht. Er hat geschworen, dass er Jesus nicht kennt. Ich muss sich das mal überlegen. Und der Prozess gegen Jesus ist ein abgekartetes Spiel. Seine ungerechtfertigte Verurteilung endet für ihn mit Folter und einer furchtbaren Hinrichtung. Und Jesus, der hier als Richter kommt, in der Offenbarung wieder erscheint, was ist seine Reaktion auf das Verlauf, das Erkalten von der Liebe der Menschen? Johannes 13,1. Da er die Seinen geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Hey, dass wir heute hier sitzen, das hat mit seiner Liebe zu uns zu tun. Und ich glaube, wir wissen es, wenn wir ehrlich sind. Er hat so gute Lieder ausgewählt. Da er die Seinen geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Die Liebe zu seinen Leuten erkaltet bei Jesus nicht. Und auch wenn die Ungerechtigkeit zunimmt oder überhand nimmt, auch wenn man an den römischen Götterglauben denkt oder an griechische Götterverehrung oder an hinduistische Götterverehrung, was man da alles muss machen, dass man hofft, dass irgendjemand wieder einem günstig gesinnt ist. Und bei Jesus ist es einfach anders. Seine Liebe erkaltet nicht. Auch wenn er seine Jünger schmählich im Stich lassen, wenn wir ihn schmählich im Stich lassen, seine Liebe zu uns bleibt, die trägt. Das ist das Einzige, was nicht an einer Inflation zum Opfer fällt. Wo das Komma plötzlich verschoben ist und plötzlich sagt, wo bin ich jetzt? Im freien Fall. Nein, die Liebe von Jesus trägt. Ich wiederhole das heute gern wieder, weil das ist der Punkt. Nach seinem katastrophalen Versagen wird der Petrus später von Jesus gefragt, hast du mich lieb? Und das nicht zynisch oder ironisch, oder weil Jesus ihm noch einmal hätte sagen, weißt du noch denn? Sondern aus Liebe. Ernsthaft und liebevoll, wir haben es schon gehört. Die Frage zu diesem Zeitpunkt, die zeigt die Qualität von der Liebe von Jesus. Seine Liebe zu uns ist wasserdicht. Seine Liebe zu dir lässt sich durch nichts davon abbringen, dich weiterzulieben. Durchzulieben. Und jetzt geschieht das Außergewöhnliche. Die Liebe von Jesus erweckt im gäng noch Geliebten eine neue Liebe. Es braucht die Seelsorge dort am See Genezareth, Johannes 21. Dreimal fragt er ihn. Und dann heisst es zwar immer noch traurig und vielleicht ein bisschen beschämt, aber er kann Jesus, den er geschworen hat, erkennen, nicht wieder in die Augen schauen und kann sagen, du weisst es mal, ich habe dich lieb. Danke, dass ich dich wieder lieb habe. Also die Liebe von Jesus, die weckt die Liebe von Petrus zu Jesus. Oder Johannes ist einer der von Jesus Geliebten, wie du und ich. Und er bringt das mit Gottes Liebe und unserer Gegenliebe so auf den Punkt. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Haben wir auch schon gehört im Gebet. Sonst geht es nicht. Aber weil Gott uns liebt, können wir lieben. Und offenbar geht es bei dieser ersten Liebe, die die Epheser aufgegeben haben, um folgenden Zusammenhang. Kehren Christen in Ephesus der Liebe von Jesus innerlich den Rücken, dann erhalten auch ihre Liebe zu Jesus und zu ihren Mitmenschen. Und dann ist es plötzlich nur noch die Pflicht. Und dann geht es plötzlich nur noch um, was ist richtig, was ist falsch. Und ich mache es aber weniger schlecht als die anderen. Und dann ist Sand im Getriebe und dann kommt es nicht gut, oder? Sie arbeiten zwar nach wie vor und dienen mit einem gewissen Engagement für ihn und seine Sache. Sie sind standhaft und geben auch weiterhin die gute Nachricht von Jesus weiter. Das heisst nicht, sie haben etwas falsch gelehrt. Nein, sie sind sogar Irrlehrer gestellt. So sagt Jesus hier, und doch sind sie dabei, seine Liebe, die er zu ihnen hat, zu verlassen. Gibt es einen Punkt, wo wir sagen, das haben wir auch gemacht? Haben seine Liebe verlassen, schon wenn wir es besser gewusst hätten. Und als Folge davon verlöscht ihre Liebe zu Jesus und zu den Mitmenschen. Schnell eine Klammer auf. Wann habt ihr das letzte Mal, vielleicht sogar in einer Kolonne, so einen Feihüter angelenkt und seid der Letzte gewesen? Da ist man wach oder näher wieder. Ich wollte zuerst sagen, wenn ich jetzt einen Knopf hätte und unter einen Stuhl fährt, dann würde ich nicht drücken. Nein, aber hey. Wo wir nicht mehr ergriffen sind von dieser Liebe von Jesus zu uns, wo ihn am Kreuz hat gehalten, dass wir eine Zukunft haben. Sie sind nicht nur die Epheser, sondern sie auch wir auf ganz dünnem Eis unterwegs. Wo wir nicht mehr ergriffen sind von dieser Liebe. Wir sind drauf und dran, uns vom guten Hirten zu entfernen und als Volk von einem Schaf aus der Herde zu einem Mahl für den Wolf zu werden. Dort, wo wir seine Liebe verlieren. Und wenn es so weit kommt, hilft nichts anderes mehr, als dass Jesus so zu uns sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Nicht, weil er uns böse will, sondern weil er uns liebt. Und weil er weiss, was herführt, wenn wir die Liebe verlieren. Und er stellt uns die gleiche Frage, wie er an Petrus gestellt hat, nachdem wir versagt haben. Liebst du mich? Willst du dich neu darauf einlassen? Wenn unsere erste Liebe zu Jesus und zu unseren Mitmenschen erkaltet, wenn wir sie bewusst oder unbewusst durch etwas anderes ersetzen, dann hilft keine Kosmetik und keine Pflasterli-Politik, dann braucht es eine geistliche Wurzelbehandlung. Saphira und Hananias, die haben probiert mit Pflasterli-Politik. Wir wissen, was passiert ist, Apostelgeschichte 5. Es gibt Leute, die leben nach dem Motto, zum Beispiel leben und leben lassen. Habt ihr das auch schon gehört? Oder tue Recht und scheue niemand. Also vielleicht sagen wir es heute etwas anders, aber so ein bisschen in dieser Hinsicht. Und sie meinen damit, wenn ich nur ein paar klare Regeln befolge, dann habe ich den Schlüssel für meine Zukunft in meiner Hand. Unter dem Strich wäre es etwa das. Aber sehen wir die selbstgerechte Problematik in dieser Aussage, in dieser Festlegung, wo alles andere als biblisch ist? Es geht viermal um mich und Jesus braucht es gar nicht. Wenn ich nur ein paar klare Regeln befolge, wo ich, es sind sogar fünf, bestimme, dann habe ich den Schlüssel für meine Zukunft in meiner Hand. Das schmeckt ganz fest nach dem, was die Schlange dort Adam und Eva gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Dann braucht ihr ihn gar nicht mehr, wenn ihr gleich Erkenntnis habt und selber im Griff habt. Was Jesus den Epheser dann und uns heute zumutet, ist eine Frage und eine Zusage. Die Frage lautet, liebst du mich und deine Mitmenschen? Die Zusage, du kannst es. Auch wenn die Ungerechtigkeit in dieser Welt zunimmt. Und sie wird noch zunehmen. Du kannst es dort, wo du näher bei mir bleibst, wo du dich in meiner Liebe verankerst, wo du neue Anker wirfst in meiner Liebe. Es kommt letztlich nicht darauf an, zu welcher Gemeinde wir uns zählen. Das ist global nicht klar. Oder? Und es ist etwas gefährlich, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage es jetzt gleich. Es kommt nicht so darauf an, was für ein Leitbild sich ein Christ erklärt. Das stimmt. Es kommt nicht so darauf an, was für ein Leitbild. Ich war gestern bei YWAM und wir sagen, eure Values und so weiter, alles können unterschreiben. Also, und da geht es nicht um ihres und um unseres oder um Dritten, sondern um was geht es denn? Es geht nicht um soziale und evangelistische Aktivitäten. Das alles bringt und zählt nichts, wo ich die erste Liebe verlasse. Ich kann es noch so schön formulieren. Ich kann es noch so schön grafisch darstellen. Es geht nicht um das. Auch wenn die einen Systeme besser sind vielleicht als andere, fast jede Strategie wird zum Ziel führen, wo wir Jesus und unsere Mitmenschen lieben. Weil da geht es um Beziehung und nicht um Regeln. Da geht es nicht darum, was darf ich und was darf ich nicht. Eine vertraute Beziehung zu Jesus wird sich auch positiv auf unsere menschlichen Beziehungen auswirken. Habt ihr das schon erlebt? Ich habe schon festgestellt, als ich gedacht habe, warum mache ich jetzt den oder die nicht? Warum habe ich jetzt wieder so Mühe gemerkt, es geht eigentlich gar nicht um die Person. Also die kann sicher nichts dafür, sondern meine Beziehung zu Jesus ist nicht in Ordnung in diesem Moment. Und das hat sich so ausgewirkt. Und das ist das Perfide, dass nur wenn wir wirklich hinschauen, wir es merken. Und es ist nicht immer einfacher, wenn man sagt, so ist es. Aber ich glaube, dort ist es wirklich so. Wenn wir näher bei Jesus sind und wenn unsere Beziehung mit Jesus dynamisch ist und lebt, dann geht es einfacher mit der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Achten wir uns mal drauf. Wir werden sogar wieder Freude haben miteinander. Dort, wo wir die Sache mit ihm geklärt haben. Und das nicht prioritär mit Emotionen, aus einem Gefühl heraus, sondern aus einer Einsicht, aus einer Umkehr und aus einer Entscheidung heraus. Hey, wenn der Paulus immer nur noch das Gefühl hat gehandelt, dann hat er spätestens nach der zweiten Missionsreise abgebrochen. Wäre sicher nicht bis nach Rom. Und als ihm der Festus gesagt hat, ja, wenn du dich nicht auf den Kaiser hättest berufen, dann könnte ich dich freilassen, dann hat er gesagt, danke vielmals, gut. Aber er wollte, gewusst, ich habe dort in Rom noch einen Auftrag, auch wenn es mir das Leben wird kosten. Er war ergriffen von dieser Liebe von Gott zu ihm. Noch einmal Vers 5. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. In einer anderen Übersetzung sagt Jesus, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue die ersten Werke. So erinnere dich nun daran, wovon du abgefallen bist. Also Jesus redet nicht davon, wohin die Epheser gefallen sind. Was letztlich die Mitte von ihrem Leben ist worden, spielt gar nicht so eine grosse Rolle. Viel entscheidender ist, von was sie abgefallen sind. Also Fakt ist, sie sind gefallen, und zwar weg von Jesus, weg von ihrer Liebe zu Jesus und weg von der Liebe zu den Mitmenschen. Und wir Christen haben es offenbar nötig, immer wieder umzukehren in diesem Punkt. Buße zu tun. Das hat mit Heiligung zu tun, nicht mit Heil. Die Epheser hätten das Heil nicht verloren. Aber sie wären in der Heiligung nicht weitergekommen. Dorthin müsst ihr zurückkehren, sagt Jesus, zur ersten Liebe. Zur ersten Liebe, zu der Agape-Liebe. Wo Jesus uns mit ihr liebt und wo wir ihr bleiben sollen. Im Gegensatz zu der deutschen Sprache unterscheidet die griechische im Urtext im Neuen Testament drei Arten von Liebe. Und ich glaube, das ist eben auch noch wichtig, dass wir das kurz haben. Die erste ist Eros, die sinnliche, die sexuelle Liebe. Die romantische. Die zweite ist Philia, die freundschaftliche, die interessierte Liebe. Wo man nicht mengt und sofort ins Gespräch kommt miteinander. Und die dritte wäre eben die Agape-Liebe. Und wenn wir den Vers lesen, im Urtext, dann kommt eben die Agape-Liebe dort. Darum habe ich vorhin gesagt, es geht nicht immer zuerst um Gefühl. Es ist cool, wenn die auch kommen, und manchmal kommen sie auch. Aber es geht nicht zuerst um Gefühl, sondern die Agape, die altruistische Liebe, die selbstlose, hingebungsvolle, das beste Wort, das ich gefunden habe in der deutschen Übersetzung, ist uneigennützige Liebe. Also eine nicht berechnende Liebe. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Die dritte Agape-Liebe ist es, was in unserem Text um sie geht. Und mit dieser Agape-Liebe können wir überwinden, können wir siegen, können wir in der Politik verschiedene Standpunkte haben und gleich miteinander unterwegs sein, können wir als Lehrerin unterwegs sein, auch wenn wir nicht alles pädagogisch gleich sehen. In jedem unterwegs sein von uns merken wir, wenn die Agape-Liebe da ist, wenn wir uns nach dieser sehnen, dann klingen plötzlich Sachen und können wir plötzlich Sachen einordnen. Ist nicht mehr etwas so gross, dass wir sagen, also wenn das nicht anders ist, dann höre ich auf. Sondern können wir sagen, ja, es ist ja so. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Aber es muss uns nicht davon halten, dran zu bleiben. An dieser Agape-Liebe, wo wir als seine Kinder, als geistliche Familie und dran sollen hochhalten und sollen leben, was heisst es über die? An dieser Liebe werden die Leute, die Jesus noch nicht kennen, merken, dass wir Gottes Kind schon sind. Da haben wir es wieder. Es ist die Liebe, die das Entscheidende ist. Nicht unsere Theologie. Sie werden es nicht an unseren Frisuren erkennen. Ja, wir lachen jetzt darüber, aber vor 40 Jahren ist es noch sehr darauf angekommen, wie gross das die Bürze war und ob ich einen Rock hatte als Frau oder nicht und so. Und dass ich die Männer und dass ich die Frauen war. Was im Rückblick, die einen von uns haben es noch erlebt. Was hat man dort das Gefühl gehabt, an was das die Welt soll erkennen soll, dass wir Gottes Kind sind? Das ist eigentlich mega peinlich. Oder? Nicht zum Verurteilen, aber einfach, unsere Generation hat wieder andere Herausforderungen. Es kommt nicht auf unser Lied gut an. Es geht nicht um unsere Geistesgabe. Es geht nicht darum, ob wir Vegetarier sind oder Barbecue-Masters. Es geht nicht um unsere Gesundheit. Es geht nicht darum, um das, was wir tun für unsere Landschaft und darüber aus. Sondern es geht darum, ob wir Liebe untereinander haben und die leben. Ob wir zueinander stehen, auch wenn wir nicht alles gleich sehen. Das ist das Zeugnis gegen uns. Und die Frage von Jesus an dich und mir lautet zum Schluss für heute, entscheidest du dich neu dazu, mich und deine Mitmenschen zu lieben? Agape zu lieben. Selbstlos, hingebungsvoll, uneigennützig, nicht berechnend. Und die Zusage auch von Jesus lautet, du kannst es. Du kannst siegen. Du kannst überwinden. Auch wenn die Ungerechtigkeiten in dieser Welt zunehmen und wenn wir nicht immer Antworten darauf haben. Du kannst es dort, wo du umkehrst und näher bei mir und in meiner Liebe verankert bist. Amen.